Deutschlandfunk, Kultur heute.
Jedes Jahr ein neuer Film. Und jedes Mal gesteht der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos, dass ihm jetzt aber wirklich die Puste ausgeht. So auch dieses Mal. Und dieses Mal meine er es ernst, sagt er. Er brauche eine kleine Pause. Auch das ein Grund, weshalb wir über Bogonia sprechen, über den vielleicht ja vorerst letzten Film von Lanthimos. Außerdem soll es um zwei Museen gehen, das große ägyptische Museum in Kairo und das Jekes-Museum in Haifa. Und wir versuchen, der Lüge auf die Spur zu kommen, mal ganz grundsätzlich. Willkommen zur Kultur heute mit Marja Elmenreich. Die Handlung von Spielfilm zusammenzufassen, das ist eine Kunst an sich. Und die beherrscht die Oscar-gekrönte US-Schauspielerin Emma Stone. In wenigen Sekunden bringt sie auf den Punkt, wofür der neue Film von Regisseur Yorgos Lanthimos ganze 2 Stunden braucht. Bogonia heißt er und Emma Stone spielt darin die Hauptrolle.
2 conspiracy-obsessed young men kidnap the CEO of a major pharmaceutical company, convinced she is an alien from outer space.
Also, 2 verschwörungsbesessene junge Männer kidnappen die Geschäftsführerin eines großen Pharmaunternehmens, weil sie davon überzeugt sind, dass es sich bei ihr um eine Außerirdische handelt. Kurz und knapp die Inhaltsangabe von Bogonia. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, in was für einem Setting, in was für eine Atmosphäre Yorgos Lanthimos diese Kidnapping-Geschichte spielen lässt.
Das ist ein Setting, das wir eigentlich aus unzähligen Thrillern kennen oder auch aus Horrorfilmen amerikanischen. Ein abgelegenes Haus am Waldrand, davor die US-Flagge schon so ein bisschen zerschlissen und das Holz der Fassade ist rissig und ausgebleicht und alles ist ein bisschen heruntergekommen. Und hier lebt eben der Hinterwäldler Teddy, eben gespielt von Jesse Plemons, arbeitet als Paketpacker und er hat seinen Keller als Gefängnis eingerichtet, eben für die Entführung der Konzernchefin Michelle, eben gespielt von Emma Stone. Und gemeinsam mit seinem begriffsstutzigen Cousin macht er sie eben verantwortlich für den Verkauf von schädlichen Medikamenten, an denen auch seine Mutter todkrank geworden ist. Und er ist davon überzeugt, dass diese Unternehmerin ein Alien ist. Also eine Abgesandte, um es genau zu sagen, vom Planeten Andromeda, geschickt von Außerirdischen, die die Menschheit vernichten wollen. Und dieser Teddy, der hat eben an den Wänden auch Zeichnungen von Raumschiffen, Zeitungsartikel, Fotos aufgehängt. Und Jesse Plemons spielt ihm eben sehr überzeugend und bedrohlich als fanatischen Verschwörungstheoretiker mit jeder Phase seines Körpers.
Ja, und auf der anderen Seite eben Emma Stone. Emma Stone und Yorgos Lanthimos. Zum 5. Mal hat dieses Schauspiel-Regie-Duo jetzt zusammengearbeitet. Was für eine Emma Stone als CEO, als Außerirdische, was auch immer, erleben wir da?
Also sie ist ja immer eine sehr physische Schauspielerin. Man denke nur an Poor Things, wo sie ja eine junge Frau mit dem Gehirn einer 2-Jährigen gespielt hat und sich auch so bewegt hat. Und hier in Bogonia hat sie eine völlig andere Körperlichkeit. Also zu Beginn stöckelt sie mit hochhackigen Schuhen und im perfekten Outfit in ihre gläserne Konzernzentrale, völlig kontrolliert. Sie macht den Angestellten erstmal klar, dass pünktlicher Feierabend ein Kündigungsgrund ist. Und vor der Fernsehkamera rühmt sie die Diversitätspolitik ihrer Firma und man sieht unter ihrem eingefrorenen Lächeln den Widerwillen und die Verachtung gegen solche Werte und die Fähigkeit zur Verstellung und zur Manipulation, die wird ihr auch als Entführungsopfer helfen. Sie wird nämlich von Teddy und dem anderen Entführer, sie wird kahlgeschoren, auch mit Elektroschocks malträtiert, sie wird geschlagen, aber sie wird eben auch zurückschlagen und zwar krachend.
Mhm. Yorgos Lanthimos legt ja eine ungeheure Produktivität an den Tag. Also der kennt auch keinen Feierabend. Allein in den vergangenen 3 Jahren sind 3 Filme in Folge von ihm erschienen. So unterschiedlich diese Filme sind, was zeichnet die Lanthimos-Filme aus? Gibt es sowas wie einen roten Faden, einen wiedererkennbaren Stil?
Er hat wirklich eine fast fassbinderhafte Produktivität, kann man sagen. Ja, man kann grob sagen, er interessiert sich ja für repressive Systeme und Versuchsanordnungen. Das kann der Hof der englischen Königin sein im 18. Jahrhundert, das kann die Familie sein oder auch eine Sekte. Und in Bogonia, da gibt es eben mehrere Ebenen oder Orte der Repression, eben den Pharmakonzern, den Emma Stones Figur wie eine Feudalherrscherin führt und eben den Keller, in dem Jesse Plemons Entführer seine Macht ausübt. Und für den Lanthimos-Kosmos ist ja typisch, dass man mit keiner Figur wirklich sympathisiert. Und Lanthimos filmt diesen Keller mit seiner geliebten Fischaugenkamera, mit dem Fischaugenobjektiv, das so ein bisschen auch verzerrt und das erlaubt einen 180-Grad-Überblick und verzerrt eben die Gesichter. Und dann sieht man eben auch dadurch, durch diese Ästhetik, wie die Figuren miteinander verstrickt sind in dieser Überzerrung. Sozusagen auch als überzerrte Gesellschaftsmetapher.
Apropos Gesellschaft, blicken wir vielleicht nochmal auf das Land. Du hast vorhin schon die zerschlissene US-Flagge vor diesem abgerockten Haus der Kidnapper erwähnt. Stehen diese beiden womöglich für die US-amerikanischen Wutbürger, die, das beobachten wir ja immer wieder, die gar nicht wissen, wohin mit ihrer Wut?
Also es taucht ja immer wieder die Frage auf, wie verhält sich denn Hollywood zu dem, was in den USA los ist? Wo bleiben denn die kritischen Botschaftsfilme? Und da würde ich sagen, eine Antwort ist Bogonia, weil der Film zeigt ja die Wut der sich abgehängt fühlenden und die Arroganz der Reichen und Privilegierten. Er zeigt eben, was für eine explosive Mischung unter den tausendmal abgefilmten Oberflächen der amerikanischen Provinz gärt. Ich meine, du hast gerade gesagt, die zerschlissene Flagge, die ist vielleicht ein bisschen abgehängt, aber doch ein sprechendes Bild. Und der Film ist wirklich eine überzerrte Gesellschaftsmetapher. Und der Kampf, das gnadenlose Duell zwischen Jesse Plemons und Emma Stone hat natürlich eine soziale und gesellschaftliche Ebene. Er ist übrigens auch sehr komisch. Also Bogonia ist auch eine unterhaltsame Groteske, unbedingt.
Das sagt Katja Nikodemus über Bogonia von Yorgos Lanthimos, ab heute in den deutschen Kinos zu sehen. Gemessen an mehreren Jahrtausenden, was sind da schon 30 Jahre? Anfang der 1990er war die Idee aufgekommen, der Geschichte Ägyptens mit all ihren Schätzen ein neues Museum in Kairo zu widmen. 23 Baujahre, viele Verzögerungen und rund 1 Milliarde Euro später steht die Eröffnung des Grand Egyptian Museum unmittelbar bevor. Einzelne Bereiche sind schon seit einem Jahr zugänglich. An diesem Samstag aber öffnet das komplette Museum seine Tore. Politik und Tourismus in Ägypten setzen auf die Strahlkraft des Prestigeprojektes. Die Strahlkraft von 100.000 Exponaten, darunter auch die gesamte Tutanchamun-Sammlung. Dementsprechend wurde Prominenz aus aller Welt eingeladen zum Eröffnungsspektakel und hat wohl auch zugesagt. Unsere Kairo-Korrespondentin Anna Osius mit einem Besuchsbericht vorab.
Schon bei der Anfahrt ist das neue ägyptische Museum nicht zu übersehen. Das Grand Egyptian Museum, kurz GEM, ist ein langgezogener, eher flach gehaltener Bau mit Pyramidenornamenten auf der Fassade, ganz in der Nähe der echten Pyramiden von Gizeh gelegen. Auf die einen wirkt das sandsteinfarbene Gebäude wie eine avantgardistische Annäherung an die antiken Weltwunder. Andere sagen, es habe von außen den Charme einer überdimensionierten Turnhalle. Die Sicherheitskontrollen gleichen einem Flughafen und zeigen die Dimensionen des zu erwartenden Besucheransturms. Dutzende Vereinzelungsschranken nebeneinander. Bis zu 15.000 Besucher täglich sollen demnächst hier ankommen. Nach rund 20 Jahren Bauzeit, Kosten in Milliardenhöhe, wurde die offizielle Eröffnung zuletzt immer wieder verschoben. Stattdessen gab es eine Teileröffnung. Stück für Stück konnten Besucher erst nur die große Halle, dann den Treppenaufgang und zuletzt erste Galerien besuchen. Für die Betreiber war diese Salami-Taktik hilfreich, sagen sie. Rund 800 Beschäftigte arbeiten täglich in dem Riesengebäude. Über eine breite Auffahrt aus im Sonnenlicht hell gleißendem Stein geht es zum Tempel der Exponate. Das Dreiecksmotiv der nachempfundenen Pyramiden wiederholt sich dutzendfach in der riesigen Fassade. Hinter einem dreieckigen Vordach, wie ein Tor aus Alabaster, öffnet sich die zentrale Halle des Museums. Der Blick in das Atrium raubt für einen Moment den Atem. Eine riesige Halle, so groß wie ein Hochhaus und mit monumentaler Imposanz. Die 3000 Jahre alte Kolossalstatue von Ramses II. Wirkt mit ihren 11 Metern Höhe und 83 Tonnen Gewicht fast klein und bescheiden. Eine luftig offene Deckenkonstruktion lässt Licht in den Raum fallen und spendet dennoch Schatten. Ramses spiegelt sich in einem Wasserbecken. Der ganze Bau wirkt eher wuchtig als anmutig. Ein moderner Palast, in dem man fast den Eindruck gewinnt, als wetteiferten Architektur und Exponate um die Gunst des Betrachters. Eine große Freitreppe führt von der Halle aus zu den Galerien. Eine Statue älter und wertvoller als die andere. Ein Emporsteigen durch die Geschichte Ägyptens. Es ist ein Ort der Superlative, dieses größte Museum Afrikas. Kairos modernes Meisterwerk ist tatsächlich fertig geworden.
Anna Osius über das Grand Egyptian Museum in Kairo, kurz vor der Eröffnung am Samstag. Lügen haben kurze Beine, sagte man früher. Heute, um im Bild zu bleiben, haben Lügen durchtrainierte Beine und tragen zudem noch 7-Meilen-Stiefel. Denn im Zeitalter von Social Media und künstlicher Intelligenz verbreiten sich auch Lügen rasend schnell, werden vervielfacht und wieder vervielfacht. Oder, um es mit den Worten des Kommunikationsberaters Josef Krieg zu sagen, Lüge war immer, aber so viel Lüge war nie. Mit der Lüge beschäftigen sich an diesem Donnerstag auch die Mitglieder der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, also Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, denen die deutsche Sprache und Literatur besonders am Herzen liegt. Zum Auftakt ihrer Herbsttagung widmen sie sich ab dem frühen Abend der Linguistik der Lüge in gleich mehreren Podiumsdiskussionen. Mit dafür verantwortlich ist der Sprachwissenschaftler Andreas Gard und mit ihm habe ich vorab gesprochen. Herr Gard, ist die Lüge ein sprachliches Phänomen? Also wird die Lüge erst zur Lüge, wenn sie in Worte gefasst ist?
Also irgendwie muss man ja die Lüge vermitteln. Sie können sicher auch Lüge mit anderen Zeichensystemen vermitteln. Sie können jemanden herwinken, mit dem Arm zu sich herwinken und dann sagt, hast mich doch hergewunken, jetzt bin ich hier. Nee, das habe ich nicht getan, ich habe das anders gemeint. Ja, also da könnten Sie auch sowas machen, aber die Regel ist, dass Lügen sprachlich, nicht bildlich oder mit anderen Symbolsystemen vermittelt werden. Das ist der Klassiker sozusagen und damit beschäftigt sich die nicht nur die Wissenschaft, sondern beschäftigen sich alle, auch die Theologie seit Jahrtausenden. Im Grunde genommen, das geht bis in die Antike zurück.
Dort hat man schon das Thema Lüge zum Thema gemacht?
Ja, es gibt eine klassische Diskussion von Platon, der die Position der Philosophen von den Positionen der Dichter unterscheidet. Die Dichter, da gibt es ein Potenzial zum Lügen, während die Philosophen auf Wahrheit aus sind. Und das ist eine uralte Unterscheidung. Die Wissenschaftler, denen geht es um Fakten und anderen geht es um ja Interpretation von Fakten. Aber ist das schon gelogen? Dann sind sie mitten in dieser Diskussion drin. Heute wird niemand mehr sagen, dass Autoren, Schriftsteller lügen.
Damit sprechen Sie die Grenzziehung zwischen Literatur und Lüge an. Man könnte ja sagen, in der Natur von Romanen etwa liegt doch, dass das meiste von dem, was dort geschrieben ist, erstunken und erlogen ist. Man könnte es natürlich schöner formulieren. Aber ist das so? Ist das der Punkt?
Ja, erstunken würde ich nicht sagen. Das ist schon sehr kritisch. Aber was gemeint ist, ist Folgendes. Sie können einen Roman haben, wenn Sie die einzelnen Aussagen überprüfen und sagen, an jenem Tag ging Frau Y. von da nach da in Berlin. Das mag nicht stimmen, würde man aber nicht Lügen nennen. Warum? Weil in der Literatur andere Sachen geschätzt werden. Es geht darum, eine Einsicht zu vermitteln in bestimmte Zusammenhänge des menschlichen Lebens. Da ist die einzelne Aussage, wird nicht gewertet als Lüge oder nicht Lüge, das gilt dann eben als das Fiktive der Literatur. Das akzeptieren wir bei der Literatur. Das ist übrigens so ein großer Ausnahmebereich, bei dem wir nicht von Lüge reden. Es gibt auch andere, die Ironie. Wenn ein Chef zu seiner Angestellten sagt, die um 8 Uhr da sein muss und sie kommt aber erst um 9, oh, Sie waren ja heute schon sehr pünktlich, Frau Müller, dann ist das nicht die Wahrheit. Aber es ist auch nicht gelogen, denn es ist ironisch und er hofft, dass sie versteht, was er sagt und nicht sagt, ja, ich habe mich auch sehr bemüht heute Morgen. Es gibt den Witz, es gibt den Irrtum. Ja, ich kann irgendwas sagen, im besten Wissen, dass es so ist, aber ich habe mich einfach geirrt. Die klassische Definition von Lüge ist die Formulierung von Unwahrheiten mit Täuschungsabsicht.
Jetzt haben wir schon die Philosophen angebracht, die Literaten. Ich würde auch sagen, auch die Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind interessiert am Thema Lüge. Was, Herr Gard, interessiert Sie als Sprachwissenschaftler am Phänomen der Lüge?
Der Ausgangspunkt war die Schrift von Harald Weinrich, die Linguistik der Lüge. Und er wollte fragen, kann man das festmachen an einzelnen Wörtern, was eine Lüge ist? Und das ist ungeheuer schwierig, denn das kommt immer auf den Kontext an. Denken Sie einmal so ein Wort wie Vogelschiss. Wenn Sie die politische Landschaft verfolgt haben, dann werden Sie sich erinnern, dass das von Gauland stammt. Und es ging um die Periode des Nationalsozialismus. Und er sagte, das ist eigentlich nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Das Wort Vogelschiss ist aber völlig unschuldig. Wenn Sie das googeln, kriegen Sie ganz viele Informationen zu der Frage, wie Sie das von Ihrem Auto wegbekommen. Aber wenn Sie es auf etwas beziehen, wie den Nationalsozialismus, dann wird es zu etwas zumindest Brisantem. Ob es gelogen ist, ist sehr schwierig zu beurteilen, denn das ist eine Einstellungsfrage.
Stellt sich also die Frage, ist die Sprache an sich überhaupt immer unschuldig oder lügt die Sprache an sich schon?
Ja, das ist eine gute Frage. In den einzelnen Wörtern stecken die Lügen in der Regel nicht, sie stecken in der Zuweisung, also im Kontext. Das hat auch Harald Weinrich damals untersucht. Das ist eine sehr schwierige Beweisführung. Es ist nur in Grenzen möglich, wenn Sie so etwas nehmen wie Verschwörungstheorien. Viele der einzelnen Aussagen, die dort getroffen werden, sind an sich sozusagen unschuldig, sind auch nicht gelogen. Aber irgendwann kippt das Und dann würden wir sagen, das geht zu weit. Aber auch das ist eine Einstellungssache. Diejenigen, die das behaupten, würden sagen, nein, nein, das trifft genau den Sachverhalt.
Der gezielte Einsatz von Lügen ist ja eine kommunikative Strategie von Populisten, von Autokraten auf der ganzen Welt. Fake News sind Teil der Propaganda. Und besonders erschreckend finde ich, dass viele Anhänger um das Lügen wissen, es aber billigend in Kauf nehmen. Das zeigen Studien ja immer wieder. Ist der Kampf um die Wahrheit eigentlich schon vielerorts verloren oder andersrum, hat die Lüge vielerorts schon längst gewonnen?
Also ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, der stand ja im Raum, Donald Trump. Ja, es gibt Untersuchungen der New York Times, die so eine ganze Liste der Einzellügen sozusagen des Präsidenten aufgezeichnet hat, vor allem nach seiner ersten, während seiner ersten Präsidentschaft. Und sie erinnern sich sicherlich auch an die Frage, wie viele Zuschauer, Zuhörer seine Inauguration hatte damals. Und Trump sagte damals, so viel wie ich hatte nie jemand gehabt. Nun kann man das leicht auszählen mit Luftaufnahmen. Das ist eine Unwahrheit, aber er hätte wohl gerne, dass die Leute das glauben. Also würde das die Definition der Lüge erfüllen. Und es gibt eine ganze Reihe solcher Aussagen, aber wie Sie sagten, das stört nicht so sehr. Warum? Weil es einen ausgleichenden Faktor gab. Auf eine kuriose Weise galt jemand wie Trump immer auch als authentisch. Das ist ein Mann des Volkes. Verstehen Sie? Das gleicht dann offensichtlich diese Sache aus. Anders kann man sich das nicht erklären, dass er gewählt wurde.
Gibt es auch sowas wie die gute Lüge? In meinem Hinterkopf sind so Worte wie Notlüge oder Höflichkeitslüge.
Also wenn Sie Augustinus, den Kirchenvater, gefragt hätten vor vielen, vielen hundert Jahren oder Thomas von Aquin oder den Philosophen Immanuel Kant, hätte er gesagt, nein, auf keinen Fall. Nun, stellen Sie sich vor, Sie werden von Ihrer Mutter eingeladen zum Geburtstag und die kocht für Sie. Und dann kocht sie für Sie und das Essen ist völlig versalzen oder irgendetwas. Und sie fragt, wie hat es dir geschmeckt, Kind? Jetzt können Sie sagen, das war völlig versalzen. Oder Sie können sagen, du, das war gut und das war in Ordnung. Aber zu sagen, das war miserabel, das fordert sehr viel. Das sind diese gesellschaftlichen kleinen Lügen. Man nennt das the white lies im Englischen. Wie man damit umgeht, das ist in das Befinden eines jeden Einzelnen gestellt. Wir alle haben das schon gemacht, sind wir mal ehrlich.
Ja, sind wir mal ehrlich. Das war der Sprachwissenschaftler Andreas Gard von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Beim Herbsttreffen der Akademie geht es heute Abend um die Linguistik der Lüge. Wer ab 18.30 Uhr per Livestream dabei sein möchte, kann das unter deutscheakademie.de. Die deutsche Sprache, das war das Verbindende all jener, die in den 1930er Jahren nach Palästina kamen, auf der Flucht vor den Nationalsozialisten und die Jeckes genannt wurden. Das war kein Kompliment, auch wenn nicht eindeutig ist, woher der Name so richtig stammt. Eine Vermutung, selbst bei sengender Hitze legten die Jeckes ihre Jacketts nicht ab. Im Laufe der Jahrzehnte haben sie den Namen ins Positive umzudeuten gewusst und ihn nicht zuletzt mit Selbstironie getragen. Ende der 1960er wurde in Israel ein Jeckes Museum gegründet, das jetzt nach jahrelanger Schließung in Haifa wiedereröffnet wurde. Unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler war dabei und hat die Frau vom Jeckes Museum getroffen.
Ich glaube, Sie können es hören. Ich bin in Salzburg geboren. Ich kam hier als ein Kind, meine Eltern. Mein Vater hat nie Hebräisch gelernt und hat immer dafür gesorgt, dass mein Deutsch bei mir bleibt.
Ruti Offek ist eine Jeckes. Sie erzählt, dass sie Deutsch lange nur leise sprechen durfte und dass viele gar nicht wussten, dass das ihre Muttersprache war. Heute ist sie das Gesicht einer großen Sammlung. Die ersten Stücke, die an Einwanderer aus dem deutschsprachigen Raum erinnern sollten, wurden Ende der 1960er Jahre zusammengetragen. Irgendwann hat diese Sammlung ein Industrieller mit deutschen Wurzeln übernommen. Ruti Offek hat dieses alte Jeckes-Museum rund 30 Jahre lang geleitet und die Sammlung vergrößert. Dass sie jetzt an der Universität Haifa unterkommt, wo sie auch erforscht werden soll, liegt auch daran, dass sich das Bild der Jeckes in Israel verändert hat. Deborah Haberfeld, die die Organisation der Einwanderer aus Mitteleuropa nach Israel leitet, sagt, man könne inzwischen mit Stolz sagen, man sei ein Jeckes, auch weil die jüdischen Einwanderer aus dem deutschsprachigen Raum Israel geprägt haben. Das war sehr wichtig. Das hat auf allen Feldern in Israel etwas beigetragen. Im Bereich der Kultur, der Landwirtschaft, der Wissenschaft, im Erziehungsbereich alles. Das ist ein wichtiger Teil des Bildes und der Struktur Israels.
Thank you for listening.
Und so wird die Eröffnung des Jeckes-Museums in Haifa dann auch noch ein wenig staatstragend. Karin Prien, die Bundesfamilienministerin, ist gekommen. Sie ist selbst jüdisch, in den Niederlanden geboren, wohin ihre Großeltern vor den Nazis geflohen waren. Sie sagt, sie fühle sich wohl in Israel. Vor kurzem hat sie gesagt, sie würde auswandern, möglicherweise nach Israel, wenn es in Deutschland einen Bundeskanzler von der AfD gäbe. Klar ist, bei ihrem Besuch geht es auch um das komplizierte deutsch-israelische Verhältnis, auch durch Erinnerung an das, was verbindet.
Ich bin zunächst mal sehr froh, hier in Haifa zu sein, einem Ort, an dem es so wichtig ist, auch die deutsch-israelische, die deutsch-jüdische Geschichte nicht nur zu leben, sondern auch an sie zu erinnern, an die vielen Fluchtschicksale, an die vielen Menschen, die hier angekommen sind, hier eine neue Heimat gefunden haben und wo man sehr schön sehen kann, wie eng die deutsch-jüdischen kulturellen Verbindungen waren und bis heute sind.
Auch dass genügend Geld für das Museum zustande gekommen ist, ist eines der Wunder. Spenden auch aus Deutschland haben dazu beigetragen. Und so kann man sehen, was die Jeckes mitgebracht haben. Sehr deutsche Möbel, Bücher, Spielzeug, militärische Orden der deutschen Armee. Auch die Totenmaske der Dichterin Else Lasker Schüler, die auch vor den Nazis geflohen war und in Jerusalem gestorben ist. Ruti Offek hofft vor allem, dass das große Archiv des Jeckes-Museums jetzt erforscht wird. Da sei noch viel zu tun.
Leute haben uns Sachen gebracht, bevor die Kinder sie weggeworfen haben. Und so haben wir fast 1 Million verschiedene Dokumente in den Archiv. Weil das muss man verstehen, im Prinzip konnten die Kinder es nicht mehr lesen. Es war alles in Deutsch.
Jetzt, wo Jeckes nicht mehr ein Schmähname ist in Israel, scheint sich die Enkelgeneration für ihre Familiengeschichte zu interessieren. Und so könnte das Jeckes-Museum in Haifa zu einem lebendigen Ort werden.
Jan-Christoph Kitzler über die Wiedereröffnung des Jeckes-Museums. Der Kulturetat des Landes Nordrhein-Westfalen wird, anders als angekündigt, nicht schrumpfen, sondern wachsen. Einzelheiten hat Hanna Rau jetzt in den Kulturmeldungen.
Ja, statt 8,5 Millionen weniger bekommt die Kultur in Nordrhein-Westfalen nächstes Jahr fast 8 Millionen zusätzlich. Das lässt insbesondere die freie Tanz- und Theaterszene aufatmen.
Das ist die erste gute Nachricht seit langem für die freie Tanz- und Theaterszene.
So die Geschäftsführerin des NRW-Landesbüros Freie Darstellende Künste Ulrike Seibold. Die freie Szene war von den ursprünglich geplanten Kürzungen besonders stark betroffen. Mehrere Theatergruppen hatten sogar von einem drohenden Kollaps gesprochen und gemeinsam Alarm geschlagen. Gegenüber dem Kulturrat NRW hat Ministerin Ina Brandes jetzt zugesagt, die zusätzlichen Millionen auch dafür zu verwenden, die Förderprogramme aufrechtzuerhalten. Kürzungen soll es nicht geben. Damit wäre die Kuh erst einmal vom Eis, der Boden aber bleibt brüchig.
Perspektivisch bleibt es natürlich schwierig. Die freie Szene ist schon immer prekär finanziert gewesen. Die letzten Jahre, das wissen wir alle, haben viele Preissteigerungen mit sich gebracht. Auch Anforderungen an Gehälter, die viel besprochene Honoraruntergrenze. Natürlich ist dauerhaft ein Status Quo-Erhalt auch eine veritable Kürzung. Nichtsdestotrotz ist es heute erstmal ein Grund zur Freude.
So Ulrike Seibold vom NRW-Landesbüro Freie Darstellende Künste. Einen Rückschlag musste hingegen das Ulmer Münster hinnehmen. Mit seinen 161,50 Meter schafft es das Münster nicht mehr auf den Spitzenplatz der höchsten Kirchtürme der Welt. Die neue Rekordhalterin ist die Sagrada Familia in Barcelona mit rund 1 Meter Vorsprung. Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen rund um den Louvre-Raub in Paris. Kaum haben zwei Verdächtige teilweise gestanden, haben die Fahnder 5 weitere Menschen geschnappt. Einer von ihnen könnte Teil des Einbruchkommandos im Louvre gewesen sein. Von den anderen 4 erhoffen sich die Ermittler Informationen zum Ablauf der Tat. Was nach wie vor fehlt, ist die Beute. Die Kronjuwelen haben einen geschätzten Wert von 88 Millionen Euro. Experten befürchten, dass Komplizen der Räuber das Gold einschmelzen und Edelsteine und Diamanten aus den Schmuckstücken lösen könnten, um sie einzeln zu verkaufen. Als eine Art Einschmelzen könnte man auch das Vorhaben von Universal Music verstehen. Der weltgrößte Musikkonzern will der Plattform Udio erlauben, dass Nutzerinnen und Nutzer dort mit Hilfe von KI neue Songs erzeugen. Wobei das Adjektiv neu in diesem Kontext fragwürdig ist, denn die zugrunde liegende Musik stammt von Künstlerinnen und Künstlern, die bei Universal unter Vertrag stehen, also von Musikerinnen und Musikern wie Taylor Swift, Billie Eilish und Elton John.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Hanna Rau. Vielen Dank. Um das Treffen des deutschen Bundeskanzlers mit dem türkischen Staatspräsidenten geht es in den Informationen am Abend, nach den Nachrichten um 18 Uhr, also um 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.